Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RefLab.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge Geistzeit. Andi, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
Ich freue mich sehr, weil wir sind heute zusammen, nachdem wir lange an etwas gearbeitet haben, und das wird heute unser Thema sein, nämlich die Jahreslosung 2026. Thorsten, was sind wir eigentlich für Typen und wo arbeiten wir und warum finden wir das so wichtig und warum macht uns das so Bock, uns mit, ja. Was ist das noch, Jahreslosung, uns damit zu beschäftigen? Ich finde, wir schulden unseren ZuhörerInnen ein paar Infos vorweg.
Ja, absolut. Also, wir sind Leute von Theologie und Kirche. Ne? Ich bin Thorsten, Theologie studiert, studiere bis heute Theologie eigentlich. Seit 35 Jahren mache ich das. Arbeite für die reformierten Kirchen in der Schweiz. Warum habe ich Lust auf so Sachen wie Jahreslosungen aus der Bibel auslegen? Losung, das ist so eine alte christliche Sitte aus dem 18. Jahrhundert. Da haben die ersten angefangen, Worte aus der Bibel für jeden Tag wirklich zu losen, mit dem man leben kann. Jahreslosung kam später dazu, Anfang des 20. Jahrhunderts. Die werden gar nicht gelost, das heißt nur so, die werden ausgesucht. So, und mir gibt das etwas im Alltag, in dem, was gerade so läuft, mich immer wieder mal unterbrechen zu lassen, Worte aus der Bibel, sie ernst zu nehmen, sie beim Wort zu nehmen, gleichzeitig aber auch, kritisch zu verantworten. Wann ist das gesagt, für wen und wo stehen wir heute und was bedeutet uns das? Das ist für mich Theologie, die wir brauchen und die gut tut.
Ja, gefällt mir gut. Ich habe auch nochmal überlegt für mich, ich bin ja auch, also wir arbeiten ja bei Fokus Theologie, theologische Erwachsenenbildung für die Deutschschweizer Kantonalkirchen, und einfach, dass ihr es alle wisst und mitkriegt, also unbedingt auf unsere Homepage gehen, www.fokustheologie.ch, weil dort findet ihr ein Dossier, und dieses Dossier wird in den nächsten Wochen und Monaten immer weiter anwachsen. Und ihr findet dort eben ein über 20-seitiges PDF-Dokument, wo wir uns mit der Jahreslosung beschäftigen, theologisch, aber dann eben auch methodisch, didaktisch. Unsere liebe Vorgängerin Angela Weffler, die hat uns geholfen, ganz konkrete Bausteine zu erstellen. Und das ist gedacht für Leute, die einfach sich persönlich mit einem tollen Wort der Bibel beschäftigen wollen, und für Leute, die da sagen, das bedeutet mir heute viel. Es ist aber vor allem auch gedacht für Menschen, die Anfang des Jahres, Ende des alten, Anfang des neuen Jahres sich aus beruflichen Gründen mit der Jahreslosung auseinandersetzen, die in irgendwelchen Zeitungen oder Gemeindebriefen oder so vielleicht einen kleinen Text dazu schreiben müssen, eine Predigt machen oder mehr, oder vielleicht auch eine erwachsenbildnerische Veranstaltung, eine Abendveranstaltung. Für solche Menschen haben wir gedacht, liefern wir dieses Jahr früh und rechtzeitig hoffentlich sehr hilfreiche Informationen und Impulse. Ich selbst, Thorsten, fand das aus der Geschichte der Jahreslosungen noch einmal interessant. Der Erfinder ist ein württembergischer Pfarrer, Otto Riedmüller. Der hat in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts sehr viel gearbeitet für die evangelische Jugend in Deutschland. Und sein Ziel war es, die Jugend, die christliche Jugend zu verbinden. Er hat mal gesagt, von Ostpreußen bis in den Schwarzwald. Und das hat er bewusst auch gemacht und hat gesagt, das muss auch angesichts unserer düsteren Zeit geschehen. Und er hat den Slogans und den Schlagwörtern der Nazis bewusst Bibelwörter entgegensetzen wollen. Und hat 1930 die erste Jahreslosung rausgebracht. Und dann wurde das übernommen in einer längeren Geschichte. Wir verlinken das nochmal, die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Die macht das heute und legt die Jahreslosungen fest. Aber das mal so an interessanten Details. Und ich finde das Widerborstige, das Kratzige der Jahreslosung für mein Leben auch wichtig. Es gibt viele Stimmen in mir und außerhalb mir, die mir irgendeinen Unsinn und Unfug erzählen wollen. Und manchmal ist es wichtig, da einfach mal auch mutig so ein Wort dagegen zu stellen. Und das kann die Jahreslosung 2026 sein. Es ist nämlich ein ganz starkes, hoffnungsvolles Wort.
Genau, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu, so lautet die Jahreslosung. Sie stammt aus der Johannes-Apokalypse. Und was wir vorhaben mit euch, wir werden ein bisschen erstmal persönlichen Zugang, man hört so ein Wort, man hat Gefühle, es ist gut, sich da Rechenschaft zu geben, was einen da bewegt. So, dann werden wir euch ein bisschen einführen. Johannes-Apokalypse klingt ja irgendwie ein bisschen schräg. Ja, 2000 Jahre alter Text, Umfeld, Zeit, Geschichte, das werden wir euch so ein bisschen aufdröseln und werden dann einfach in einem zweiten Durchgang überlegen, was kann das heute für uns bedeuten? In unseren persönlichen Herausforderungen, in politischen Herausforderungen, in unserem Gottesglauben, das ist das Programm. So, wir steigen ein mit der Frage, wie ist es dir denn zuerst damit ergangen, Andi? Was ist so das erste Gefühl oder das Bündel der Gefühle, was du hattest? Siehe, ich mache alles neu.
Na, das erste war eine Erinnerung, dass solche Worte nicht irgendein Quatsch sind, die irgendein Seher einfach nur aufgeschrieben hat und sie in den Mund Gottes legt, um damit seiner eigenen Schrift der Apokalypse da irgendwie Autorität zu verleihen, sondern ich wurde erinnert, dass meine Frau wenige Wochen bevor sie gestorben ist, als klar war, dass sie sterben würde, gesagt hat, dass sie neugierig ist auf das, was kommt. Und dass sie sich unfassbar drauf freut, dass sie wieder Klavier spielen kann, dass sie musizieren kann, dass all dieser Scheiß, den die Erkrankung bei ihr weggenommen hatte, dass das wiederhergestellt wird, dass sie neu gemacht wird. Und also die konnte sich das auch nicht konkret vorstellen. Und ihr war bewusst, das sind Bilder und Metaphern. Aber das hat die durchgetragen bis zum Schluss. Und als sie sagte, dass die Neugier die stärkste Emotion sei, die sie so empfindet, neben der Angst natürlich vor allem, was kommt da jetzt, das hat mich bleibend berührt. Ich fand das unfassbar schön. Dann hat aber die Jahreslosung bei mir erstmal so, echt jetzt. Und zwar hat es so Unwohlsein ausgelöst an mehreren Stellen. Also das eine finde ich, siehe, ich mache alles neu. Also wenn das heute einer sagt, und viele sagen das heute, jenseits des Atlantiks gibt's Leute, die machen alles neu und meinen, sie müssten da erstmal alles für zerstören. Also es macht mich skeptisch, ne? Und es macht mich auch skeptisch gegenüber Gott, muss ich echt sagen. Und so der spontane Gedanke war bei mir auch fast so ein bisschen zynisch, dass ich gesagt habe, ja, kommt zu spät, ne? Kommt echt zu spät. Wenn Gott am Ende der Zeiten, am Sankt-Nimmerleins-Tag, dann tatsächlich in einer unvorstellbaren Weise alles neu macht, selbst wenn ich das glaube, habe ich damit Probleme, weil ich mir sage, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, der Drops ist gelutscht. Er hätte, wenn er doch die Macht hat, alles neu zu machen, wieso wartet er tausende von Jahren, nimmt Kollateralschäden ohne Ende in Kauf? Also Es ist ein Satz, der zu spät kommt. Ne? So, das waren so bei mir so ein paar Gefühle, wo ich dachte, ja, also einfach ist es nicht. Und es stiftet für viele Leute vermutlich auch gar nicht so die dolle Hoffnung, wie man denkt. Wie war es bei dir? Was?
Ja, meine erste Assoziation zu so ersten Gefühle waren Erinnerungen. Ich war, bevor ich so Theologie dann gelehrt und sonst was habe, auch 5 Jahre in der Kirchengemeinde. War da Vikar und Pfarrer und habe viele Beerdigungen gemacht und kann mich ganz gut erinnern an die erste Beerdigung, wo ein Kind verstorben war, sehr früh, kurz nach der Geburt. So, und ich hatte schon mehr als 10 Beerdigungen hinter mir. Ich bin da als junger Pastor dann dahin, aber Beerdigungsgespräch, das ist ja alles wirklich auch der Ausnahmezustand, ne, wo du überhaupt merkst, jetzt geht's nicht mehr um kluge Gedanken, jetzt geht's um Überleben, Schritt für Schritt. So, und dann war eben der Tag Beerdigung so, und es hat mich dann schon nochmal ganz anders gehittet, getroffen, einen kleinen weißen Kindersack zu sehen. So, ne, das siehst du, und ich war in einem Alter, und jetzt weiß ich selbst nicht mehr, war ich werdender Vater oder frisch gewordener Vater? Ja. Ne? Es war, also es hat mir alle Energie und alles rausgesogen. So, die Mutter hatte ganz viel sich auch eingeworfen, um den Tag zu überlegen. Die Oma kam rein. Die Oma brach weinend und schreiend zusammen, als sie diesen Kindersarg sah. Und in dem Moment dachte ich, das Wie wollen wir das überleben? Ja. Wie kann man was sagen? Wie kann man hier irgendwie klarkommen? So, und recht bald nach der Begrüßung war das die Lesung. Dieser Text, Offenbarung 21, der ganze Text, Gott wird abwischen alle Tränen. Und jetzt habe ich in dem Moment gemerkt, es geht jetzt nicht darum, das zu verstehen und zu begreifen und Gedanken dazu zu haben und dass diese Information ankommt. Ich merkte einfach, das ist ein Text, der 2000 Jahre lang an vielen Abgründen gelesen wurde. Diese Worte sind ein Rettungsseil. Diese Worte sind ein Kraftzuschuss. Das ist irgendwo so ein Seil aus der Ewigkeit. Und jetzt geht's nicht darum, das zu verstehen oder gleich zu erklären in der Predigt. Die bloße Lesung dieser Worte war etwas, wo ich überhaupt wieder Stimme und Halt und so bekommen habe. Und viel Gemeinde, man studiert lange und könnte so viel erklären, aber im Grunde geht's ja oft darum, einfach da zu sein und etwas zu verkörpern von diesem Halt, von diesem dieser Kraft, dieser Präsenz, die im unaussprechbar Grausigen irgendwo auch Halt gibt. So, und dann geht man irgendwann weg und man weiß, und es ist jetzt alles noch da und alle Fragen kommen. Aber in solchen Momenten habe ich diese Worte ungeheuer auch schätzen gelernt als ein Code, der im totalen Abgrund einfach noch funktioniert, als Überlebensworte, die einfach über diesen Abgrund jetzt hinwegtragen. So, das ist meine erste Assoziation. Diesen Text gibt's ja auch, ne, Titanic, als das Schiff untergeht, da spricht das ein Priester. Und so, das habe ich verstehen gelernt, wirklich am weißen Kindersarg und so. Und das ist ein Segen, dass die Bibel eben solche Worte vorhält, die nochmal ganz anders reingehen, als die Erklärung, die wir da dran fügen.
Also wenn ich dir zuhöre, Thorsten, dann kommt in meinem Herzen so ein tiefer Wunsch auf. Wir werden ja jetzt über die Jahreslosung sprechen, auch nach bestimmten Regeln, hoffentlich guter theologischer Kunst. Es wäre natürlich wunderbar, wenn genau diese existenzielle, diese geheimnisvolle Dimension, diese seilartige Dimension, von der du gesprochen hast, wenn die für den einen oder die andere und für uns selbst in diesem Podcast nicht nur nicht unter die Räder kommen würde, sondern aufleuchten würde. Vielleicht eine gute Überleitung an dieser Stelle ist, dass mir auffiel, dass in den Visionen, die der Seher, der den Namen Johannes trägt, in diesen Visionen, die er zeichnet von der neuen Welt, spricht er über etwas Überweltliches. Aber er hat natürlich nur weltliche, irdische Sprache dafür. Aber insgesamt, das wurde ja in deinen Worten auch deutlich, so wirklich greifbar, so wirklich zum drüber nachdenken, zum Rationalisieren, zum Verstehen, ist das an der Stelle in der Johannes-Offenbarung auch nicht. Das sind eben solche Bilder, solche Metaphern von einem Gott, der auf dem Thron sitzt, der die Tränen abwischen wird, der den Tod abschaffen wird und das Leid wird nicht mehr sein. Es ist von einer Stadt die Rede, die aber in absurder Weise als Kubus beschrieben wird und vom Himmel kommt mit Edelstein und Pracht und Prall und so weiter. Das sind alles Beschreibungen, wo jeder sofort merkt, damit ist zwar ganz vieles gesagt, aber letzten Endes ist auch überhaupt nichts gesagt. Das, was da an neuer Welt, an neuer Schöpfung auf uns zukommt, bleibt auch in der Beschreibung der Offenbarung offen. Und trotzdem hat es Kraft. Trotzdem lässt es uns aushalten und durchhalten, gerade an den Rändern des Abgrunds.
Ja, und das ist bei der Bibel ja insgesamt wichtig. Es gibt mehrfache Gebrauchsformen. So, es gibt die Bibel als Lebeworte, Sterbensworte, die du unmittelbar nimmst und dich dran krallst. So, und dann gibt's die anderen Phasen, wo du drüber nachdenkst und das irgendwo verbindest mit deiner Lebenserfahrung und dem, was du von der Welt mitbekommst. Beides ist wichtig. Es ist Unsinn, so zu tun, als wäre jeder Tag Überlebensmodus oder so. Die Tage gibt's und da ist das auch angemessen. Und dass man dann aber auch zugreift bei der Bibel, in solchen Momenten auch vertraut ist mit ihr, hängt ein bisschen daran, ob man sonst sich das ein bisschen erschließt, noch ein bisschen einen Zugang so dazu hat. Und das ist der Modus, in dem wir jetzt sein werden. Wir werden ganz schlicht erklären, deuten, uns einlassen auf die Zeit, wo kommt das Wort her, für welche Menschen, für welche Situation. Was bedeutet das heute? Das ist der Alltagsgebrauch, sage ich mal. In diesem Alltagsgebrauch setzen wir voraus, die wissenschaftliche Auslegung, die wahnsinnig intensiv jetzt auch in den letzten Jahrzehnten nochmal gesteigert wurde dazu, setzen wir alles voraus, lassen wir auch ein bisschen was von einfließen. Aber der Alltagsgebrauch, dieses Nachdenken und Fragen, das ist für viele, viele hilfreich. Da geben wir euch jetzt so ein paar Punkte mit. Ja, und fangen wir mal an. Was ist das für ein Buch? Johannes Apokalypse. Andere sagen Johannes Offenbarung, Offenbarung des Johannes. Offenbarung Apokalypse ist die wörtliche Übersetzung. Enthüllung. Apokalypse, Offenbarung, das hängt eng zusammen. Aus welcher Zeit ist das, aus welcher Welt kommt das alles?
Ja. Also ich fand es nochmal interessant für mich nachzuvollziehen, dass es eigentlich ein bisschen schräg, was ich da am Buch in der Hand halte, wenn ich das lese, weil es ist zustande gekommen, dadurch, dass jemand, sagen wir ungefähr Ende des ersten Jahrhunderts, so ganz grob, auf der Insel Patmos, kann man heute noch auf Google Maps nachgucken, wo das ist, und der empfängt Visionen, der heißt Johannes, und nach dem Stand der Forschung ist er heute nicht zu verwechseln mit dem Apostel Johannes oder dem Verfasser des Johannesevangeliums, das ist irgendwie nochmal eine andere Person, und mit diesen Visionen, die er dort empfängt, macht er was, und zwar strickt er da eben eine Erzählung, er fügt das zu einem literarischen Gesamtwerk zusammen. Und zwar greift er zurück auf Bildmaterial, auf Ideen, die ganz stark aus dem Alten Testament kommen. Das Ganze wirkt aber insgesamt erstmal wie ein Brief, weil da gibt es 7 Briefe, sogenannten Sendschreiben, an ganz bestimmte Gemeinden. Und doch ist es gar nicht so einfach nur ein Brief, sondern es ist so eine Mischung aus ganz unterschiedlichen literarischen Gattungen und Genres. Also wir haben prophetische Rede. Wir haben so apokalyptische Stilistik und Bildgebung. Das sind so Symbole, so Zahlenspiele. Es gibt aber auch hymnische und doxologische Texte, wo man vielleicht sogar davon ausgeht, wenn die Apokalypse, die Johannes-Offenbarung vorgelesen wurde, wurden vielleicht diese Texte, wo zum Beispiel das Geschehen im himmlischen Heiligtum beschrieben wird, die wurden dann unter Umständen gesungen und nicht einfach nur gelesen. Und in manchem wird man auch erinnert an das, was damals aufgeführt wurde, nämlich die Dramen, die Tragödien in den Theatern. Also man hat den Eindruck, da zeichnet einer auch so ein eschatologisches Drama, also ein Drama von den Ereignissen, die dann am Ende der Zeiten sein werden. Da ist die Diskussion im vollen Gang. Ich glaube, wir müssen das jetzt gar nicht mehr vertiefen. Aber doch interessant, wenn man das Buch in die Hand nimmt, einfach das mal festzustellen und zu sagen, wow, das ist also, wenn da Leute, die da Ahnung haben, die sagen, das ist gediegen, das ist durchgestylt, das kann sich sehen lassen. Das ist ein tolles Stück Literatur.
Und da wollen wir auf jeden Fall Mut machen. Also die so ein bisschen sich mit dem Christentum beschäftigt haben, denen sagt das was. Da ist das letzte Buch der Bibel und so. Und Leute, die kulturell interessiert sind, denen sagt das manchmal noch mehr. Sie wissen, die Kirchen der Welt sind voll mit Gemälde davon. Vatikan, du siehst es, Jesus kommt wieder, Sixtinische Kapelle. Musik, Messias von Händel, das große Halleluja, würdig ist das Lamm zu nehmen, Stärke und Reichtum und Macht und Lobpreis. Die Musikgeschichte ist voll davon, die Gottesdienstkultur. Also ein ungeheuer wirkungsvolles Buch. Wer es dann anfängt zu lesen, ja, der kriegt früher oder später auch recht bald eigentlich Probleme. Ne? Viele, viele, viele Probleme. So, Jesus wird beschrieben, dann kommt ihm ein Schwert aus dem Mund. Was ist los mit ihm? Und so. Oh, irgendwie albtraumhafter Stoff. Und da können wir wirklich also schwören geradezu. Das Buch ist fremd und verunsichernd und sonst wie in der Erstbegegnung, wenn man auch so in der Zeit und sonst nicht. Es ist einfach ein Buch. Man kann es lesen, man kann es verstehen. Wenn man eintaucht in seine Zeit, wenn man herkommt aus dem Alten Testament, wenn man die Prophetie von Ezechiel und von Jesaja und von Daniel kennt, naja, ein bisschen mehr. Ne? Also im Judentum der damaligen Zeit gibt es eine ganze Reihe von Texten, die man auch so bezeichnet, apokalyptisch. Was meint das jetzt genau? Apokalyptisch heißt enthüllen, offenbaren. Und das ist so ein Stil, der sich entwickelt hat im Laufe des Alten Testaments. 5 Bücher Mose sind null apokalyptisch. So in der Prophetie taucht das dann auf, dass auf einmal Leute sehen, was Ezechiel, der sieht, Visionen, andere prophetische Bücher haben da auch so etwas. Und Texte wie 4. Esra, äthiopischer Henoch, Testament der 12 Patriarchen, die machen da wirklich einen Stil draus. Und dann geht's immer Ende der Welt, Gericht Gottes, Offenbarung, oft durch Engel vermittelt, in Bildern und Visionen über das Gericht Gottes, aber auch um Gnade und Heil und Erlösung. So dass Apokalypse ein Wort ist, Grundbedeutung ist klar, Enthüllung. Es wird, weil es viel um Weltende geht, oft mit katastrophisch verstanden. Viele Leute verstehen apokalyptisch als irgendwas Katastrophenreiches. Aber eigentlich geht's immer um Heil, Rettung und Erlösung in einer Welt der Katastrophen. Das Wort schillert also sehr interessant. Ah, und wir sind schon auch überzeugt, unsere Zeit ist einer guten Verständnissituation der Apokalypse wieder näher gekommen. Ja. Das ist eigentlich eine schlechte Nachricht, ja, aber gut, immerhin. Ja. Man versteht man jetzt besser, wenn man in so Zeiten lebt, ja, die katastrophischer werden.
Lass uns sofort weitermachen. Ich war vor ein paar Tagen an einer Konferenz an der Uni Basel, Hope as Orientation in the Real World, und die großartige und bekannte Catherine Keller, die man nicht kennen muss, aber wer theologisch unterwegs ist, prozesstheologisch, sie ist da eine der großen weltweiten Stimmen. Sie sprach auch und sie sprach genau darüber und machte eben genau das, was in der Geschichte der Offenbarung, wo du ja auch gesagt hast, sie ist kulturgeschichtlich vielleicht das einflussreichste Buch der Bibel. Und da ist aber auch viel Missbrauch mitgemacht worden, theologisch, indem man eben allzu schnell und oberflächlich, vielleicht kommen wir da noch drauf zu sprechen, allzu schnell und oberflächlich die Ereignisse von damals und was da im Buch der Offenbarung geschrieben steht, mit heute verbindet. Aber Catherine Keller machte das auch und sie sagte, das geht natürlich nicht, dass man da irgendwelche Endzeitfahrpläne und so weiter konstruiert und meint, jetzt eine genaue Prognose der Zukunft zu bekommen. Aber es gibt, es gibt Parallele, es gibt ähnlich laufende Grundkonstellationen. Und die Grundkonstellation damals ist, ich skizziere es mal so ganz grob nur, eine unglaublich politische und militärische Macht in Rom, verbunden mit einer unglaublich ökonomischen, finanziellen Kraft, verbunden mit religiöser Macht. Also die Hochzeit, diese Verbindung dieser ganz unterschiedlichen Mächte führt zu einer Anballung, die Menschen tatsächlich auf die Knie und in die Anbetung zwingt. Und die Cäsaren lassen sich dann teilweise ja auch entsprechend framen und erwarten auch die entsprechende Huldigung. Und du hast es angedeutet, wir haben solche Anballungen von Macht auch derzeitig. Keine Ahnung, ob wir da noch drüber sprechen können. Vielleicht müssen wir das auch nicht. The name who must not be named wird nicht genannt. Jetzt vielleicht etwas später. Aber Thorsten, das ist doch genau das, was jetzt Apokalypse hier bedeutet. Da öffnet jemand den Empfängern seines Schreibens die Augen für die Wirklichkeit und sagt, Das ist der Stand der Dinge, mit der krassen Nachricht, dass das Imperium Romanum ist dem Untergang geweiht. Mhm.
Genau, und das, also jetzt ein bisschen mehr noch zur Entstehungssituation, ist für die Zeit bedeutsam. Es gibt immer verschiedene Meinungen in der Exegese, ist klar, aber es gibt eine breite Mehrheit, die sagen würde, altkirchliche Überlieferung sagt, das ist Domitian, Endzeit von Domitian, das hieß um 95 herum. Das ist ganz zuverlässig. Da kann man von ausgehen. Also zumindest ist es gut möglich, es spricht nichts dagegen. Das heißt, das Buch ist am Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben, über 60 Jahre nach dem Tod Jesu. Wir haben die zweite, dritte Generation christlicher Gemeinden. Die sind jetzt nicht mehr Teil des Judentums. Da hat sich wirklich was auseinanderentwickelt. Das ist für die nicht so ganz leicht, denn im Römischen Reich ist klar, der Kaiser und Jupiter und die römischen Gottheiten, das alles will verehrt werden. So, die einzigen, denen eine Ausnahme gegeben wurde, waren die Juden. Da sagte man, die sind ganz störrisch, die glauben an ihren einen Gott. Schwierige Leute, aber viele, so 10% des Römischen Reichs, also lassen wir sie. Hauptsache, sie opfern auch für den Kaiser. So, inzwischen war Tempel zerstört, Jerusalem zerstört. Also für die Juden war es natürlich schon eine ganz neue Situation. Für die Christen, sie hatten nicht mehr diesen Schutzschirm jüdische Gruppe. Sie waren ohne Status. So, und als jüdisch geprägte Menschen hatten sie aber auch die Überzeugung, wir verehren nur noch Jesus Christus, Gott den Vater. Das ist das Einzige. Wir können römische Gottheiten, griechische Gottheiten nicht mehr verehren. Auch nicht den Kaiser. Denn das war eine Entwicklung, die im Kaiserreich einsetzte. Am Anfang war die Idee, sobald ein Kaiser stirbt, wird er im Grunde vergöttlicht. Also Julius Caesar, ne? Da sagte man, er wird quasi vergöttlicht, als er zum Himmel fährt. Insofern war Augustus Sohn Gottes. So, und Schritt für Schritt wird nicht nur der Gedanke verfochten, die römischen Kaiser sind von Gott autorisiert, von den Göttern, von Jupiter, so, sondern sie sind quasi göttlich Gott gleich. Im Grunde fängt das an ab Caligula, ab Nero und noch stärker Domitian, dass diese Idee, dass die römischen Kaiser verehrt werden, dass man ihnen Tempel baut, dass sie quasi immer so ein bisschen schillern, irgendwie weiß man, es sind Menschen, irgendwie sind sie aber auch mehr. Das war ja durchlässiger in der römischen Zeit. So, und das war aber ein No-Go für die frühe Christenheit, die jetzt unter Druck kam. In Krisenzeiten erwartete man ganz schlicht, alle beugen die Knie vor dem Kaiser, vor den römischen Gottheiten. Jeder darf an seinen Gott glauben, jeder darf seine Religion haben, aber du darfst die Verehrung des Allerhöchsten nicht unterlassen. Wenn du es tust, ist es Aufsässigkeit. In dieser Zeit gab es noch keine Christenverfolgung. Also es wird bis heute, glaube ich, großzügig erzählt, die verfolgte Gemeinde und so. Vor dem dritten Jahrhundert gibt es keine Christenverfolgung. Stimmt einfach so nicht.
Also vielleicht man hat maximal sich das, lokal. Ne?
So ja, ganz lokal. So, aber
Benachteiligungen.
Genau. Und dann werden die nicht verfolgt. Also es gab nie eine Agenda, jetzt jagen wir Christen oder so. Wenn es einen Konflikt gab und du genötigt wurdest zu opfern und dich verweigerst, dann wurdest du getötet. Und es gibt die ersten Getöteten. Nero hat ja bereits Christen zu Sündenböcke gemacht für den Brand an Rom. Da wurden Christen dann auch lokal getötet. Ja, aber eben in dieser Sündenbocksgeschichte. In Domitianzeit, wirklich eine Übergangszeit. So, und es ist jetzt beides. Neuere Auslegung sagt auch, viele Christinnen und Christen kamen eigentlich klar. Sie haben sich fast auch ein bisschen stark angepasst an die Zeit. Denn wirtschaftlich ging es gar nicht so schlecht. Es ist eigentlich eine kulturelle, positive Entwicklung. Vor allem dann so Richtung Hadrian geht es dem Römischen Reich so gut wie nie, ehrlich gesagt. Also es entwickelt sich eine Blütezeit, aber es gibt auch wachsenden Druck. Und dieses Buch, Apokalypse, des Johannes schreibt es auf Patmos und es klingt so, als sei er dahin verbannt worden. Nicht so ganz sicher, aber vermutlich hat er schon Druck bekommen. Andere hörte man woanders, wurden auch schon getötet. Und das ist ein bisschen die Spannung in einer Zeit, wo das Imperium sich immer anmaßender, arroganter und selbstherrlicher gebärdet. Stehen die Christen am Scheideweg, machen sie mit, beugen sie ihre Knie, passen sie sich an oder behalten Sie Ihren Kurs, bleiben bei Jesus, bleiben bei der Verweigerung jeder Anbetung, müssen aber im schlimmsten Fall sogar mit dem Tod rechnen, mindestens mit Ausgrenzung nicht mehr dazugehören. Das ist so die zeitliche Situation.
Damit ist der Boden bereitet, dass wir uns fragen können, naja, was ist jetzt genau das Motiv oder die Motive, was sind die Absichten, die Johannes damit der Apokalypse verfolgt. Mir hat sich die Johannes-Offenbarung nochmal von einer neuen, besseren Seite erschlossen durch diesen Begriff der Untergrundliteratur. So, wenn ich das so ein bisschen, ja, ein bisschen augenzwinkernd in unserer Zeit halten möchte, ja, das sind Leute, die wenden sich halt gegen etwas, was offiziell verboten ist. Ja? Also diese Verweigerung, diese Nötigung, den Kaiser als Friedensbringer, als Wohltäter und so weiter zu verehren, das geht nicht. Da sind die sich einig. Aber das kann natürlich nur im Untergrund verhandelt werden. Das kann nur im Untergrund auch kommuniziert werden. Und sich gegenseitig dazu zu motivieren und auch anzustacheln und auch gut zu argumentieren, warum das jetzt wichtig ist, geschieht eben auch im Untergrund. Es ist Untergrundliteratur. Und Johannes... Ja, würdest du sagen, so kann man es sagen. Johannes möchte eigentlich die Leute motivieren, möchte ihnen gute Gründe an die Hand geben, dass sie sich da nicht beteiligen. Dass sie eine Form des Widerstandes leisten, der jetzt nicht ein Widerstand ist gegen das, was nicht aufzuhalten ist. Das Römische Reich und die Dynamiken, die stattfinden, werden stattfinden. Das wird apokalyptisch beschrieben und in die Zukunft gezogen. Der Untergang dieses Reiches wird vorausgesagt. Aber genau das ist eben eine der Motivationen, wo man sagt, lasst euch nicht beirren, lasst euch nicht täuschen. Das, was da angebetet wird, hat keine Zukunft. Und dann kommt die theologische Begründung. Die Zukunft hat nicht der starke Kaiser. Die Zukunft haben nicht all diejenigen, die sich hier dankbar auch an der Macht und an dem Machtmissbrauch im Römischen Reich beteiligen. Die Zukunft hat ein anderer. Der sitzt kurioserweise gar nicht so herrlich auf dem Thron, ist ein geschlachtetes Lamm, was da auf dem Thron sitzt. Das wären für mich so die beiden Hauptmotive, die in der Offenbarung angeführt werden, wodurch die Leute teilweise auch sehr harsch, also gewarnt werden auch. Beteiligt euch nicht an der Anbetung, leistet Widerstand, verzichtet unter Umständen auch ganz persönlich, vielleicht auch bis hin zu, Verfolgung und auch Martyrium, aber auch wehe, wenn ihr es tut, weil dann seid ihr nicht dabei, dann seid ihr nicht in der Menge derer, die dann mit Christus herrschen werden. Da müssen wir vom tausendjährigen Reich sprechen, auch so ein Bild, was da vor Augen gemalt wird. Ihr seid nicht im neuen Jerusalem bei dieser neuen Schöpfung mit dabei. Also so würde ich das mal für jemanden, der mich so ganz grob fragt, was passiert da? Ich würde sagen, Untergrundliteratur, jetzt werden konkrete Motive genannt, diese Enthüllung, aber auch diese Schau der Welt, die kommt. Und aus dem heraus macht das Buch, es tröstet. Es macht trotzig, es leitet an zum Widerstand und ja, das finde ich interessant, das zu beobachten.
Genau, das ist sehr spannend und Untergrundliteratur, weil es gibt aus dieser Zeit keine anderen Texte, Bücher oder sonst wie, die so unverhohlen Kritik an der imperialen Machtentfaltung Roms üben. Das ist wirklich besonders. Da gibt es nicht noch tausend andere Bücher, die Rom offen kritisieren oder so. Das ging gar nicht.
Das ist mir auch spannend. Das war mir so gar nicht bewusst. Also auch wenn man es mit anderer Literatur aus diesen Jahrhunderten...
Da ist nichts Vergleichbares, weil das römische Selbstbewusstsein war natürlich gigantisch. Man sprach vom römischen Frieden. Ja. Augustus war der Friedensbringer. Es war römisches Reich. Und für die damalige Verhältnisse war es ja ein Weltreich. Gibt ja kein Nordamerika, Südamerika, gibt's ja alles gar nicht. Und Asien, man weiß, irgendwo kommt da noch, man weiß nicht, wo es aufhört, aber das interessiert auch nicht mehr. Zu viele Wüsten, auch Afrika, alles bis zu den Wüsten, ob da noch, keiner weiß. Aber die bekannte Welt war eine römische Welt und ganz im Norden ein paar Schotten, egal, brauchen wir jetzt nicht oder so. Und in dieser Zeit, wo die absolut überzeugt sind, das größte Reich aller Zeiten, der größte Reichtum, die absolute Prachtentfaltung, da macht die Johannes-Offenbarung einfach Ganz kritische Bemerkung. Ich möchte mal eine Textpassage aufgreifen. Es wird beschrieben der Untergang Roms. Rom wird im Buch nie Rom genannt, immer Babylon. Das ist jetzt sehr interessant. Alte jüdische Geschichte. Babylon war so großreich. Und das ist natürlich dieser Untergrundscharakter. Man sagt nicht, Rom ist ein, was weiß ich, eine Kloake, ein Gefängnis oder so. Na, man redet von Babylon. Das ist natürlich so ein bisschen dieser Schutzcharakter, sagt Babylon, aber alle, die wissen sollen, wissen, Rom ist gemeint. Es geht um die Stadt auf den sieben Hügeln. Nun heißt es Kapitel 18, Weh, du große Stadt Babylon, du starke Stadt, in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Also große, starke Stadt. So heißt es, die Kaufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen, weil niemand mehr ihre Waren kauft. Und Ephesus ist die Metropole in der Nähe. Wir reden hier nicht von einem Elendshaus. Also in Rom war viel Reichtum für alle, die mitgemacht haben, konntest du gut leben. Und Armut und Elend wurden an die Grenzen. Zu den Sklaven, zu den Ausgebeuteten. Denen ging es nicht gut. Aber in Ephesus konntest du es gut haben. Es war viel Reichtum da. Und dann wird beschrieben ausführlich Waren aus Gold und Silber, Edelstein und Perlen, Leinen und Purpur, Seiden und Scharlach. Und jetzt wird eine Riesenliste gemacht, was alles gehandelt wird. Auch Mehl und Weizen, Vieh und Schafe, Pferden und Wagen und am Ende heißt es und Leiber und Seelen von Menschen. Das finde ich ein ganz starker Text, der im Grunde kritisiert, dieses Rom kann vor Kraft nicht gehen, vor Reichtum nicht gehen. Alles wird gehandelt. Ja, Menschen werden zur Ware. Sklaverei spielt eine Riesenrolle. Sklaven tragen das Ganze, ein erheblicher Anteil der Bevölkerung. So, die werden gekauft und verkauft. Hier heißt es aber auch Leiber und Seelen von Menschen. Es ist eine starke und reiche Kultur, die zugleich zutiefst korrupt ist, weil der Reichtum von nicht ganz wenigen aufgebaut ist auf der Ausbeutung von vielen. Und eben nicht nur in Sklaverei. Menschen werden gekauft, verkaufen sich, lassen sich schmieren, werden korrupt. Korruption dringt bis in die Seele ein. Und diese Texte, diese Visionen beschreiben diesen Reichtum im Moment des Zusammenbruchs, wo die Ausbeutung und die Arroganz und der Stolz dieser Kultur von Gott gerichtet wird. Ja, das war nicht erlaubt. Das war schlimmer als die Spinnen, die Römer von Asterix. Das war schärfste Imperiumskritik. Und das ist schon wirklich etwas Besonderes.
Und du hast es verbunden für alle, die es nicht so ganz mitgekriegt haben. Du hast Rom und Ephesus miteinander verbunden, weil diese Sendschreiben gehen eben an solche Gemeinden in solchen Städten wie Ephesus und warnen davor und beschreiben das Ganze mit der Aufforderung, mit der deutlichen Aufforderung und der Abgrenzung. Daran beteiligt euch nicht, aber vielleicht habt ihr schon angefangen, euch daran zu beteiligen. Das heißt, in der Offenbarung haben wir ganz stark auch den Ruf zur Umkehr, zur Buße und wieder zurückzukehren zur ersten Liebe, die man verlassen hat. Einfach, dass die Verbindung klar wird. Ja, genau. Wollen wir mal zusammenfassen, was will Johannes da mit seiner Apokalypse ganz genau? Also wir haben ja schon die wichtigsten Aspekte eigentlich genannt und vielleicht auch, was will er nicht?
Ja, was er nicht will, es gibt einen modernen Gebrauch, wo man so tut, als würde die Johannes-Offenbarung im Grunde die letzten 10 Jahre der Welt beschreiben. Ne? Das ist wirklich alles Quatsch. Da schreiben wir vielleicht auch noch was zu, da haben wir jetzt einfach weder Zeit noch Nerven für. Aber das, was man überall hören kann. Das Internet ist voll von solchen Ideen, dass da in der Offenbarung irgendwas auch von Entrückung steht und Endzeit und der Antichrist und so weiter. Das ist überhaupt nicht das Thema. Es geht um das Römische Reich, Antichrist, ja, die Kaiser, Nero, 666, Nero, dessen Schreckensgestalt wiederkommt in anderen Machtfiguren. Das wird kritisiert. Es geht also um die Zeit und nicht um irgendeine Endzeit. Und natürlich ist auch klar, das, was in der Zeit sichtbar ist, ist verbunden mit der Hoffnung des göttlichen Gerichts und der göttlichen Gnade in der Zukunft. Also natürlich geht es um die Zukunft, dass Gott neu schöpferisch eingreifen wird. Es werden aber nicht Ereignisse irgendeiner endzeitlichen Zukunft vorhergesagt. Das spielt überhaupt gar keine Rolle, sondern die Zukunft Gottes, das Kommen Gottes, das Gericht, das wird vorhergesagt. Der ganze Rest, die ganze Vision sind prophetische Kritik der Gegenwart und prophetische Ermutigung derjenigen, die mittendrin sind, Trost, wo nötig, und Durchhalten und Widerstand, wo es denen eigentlich noch ganz gut geht.
Ja, Trostbuch, Untergrundliteratur, Hoffnungstext und auch ein Weckruf für diejenigen, die mal aufgeweckt werden müssen. Durch die Offenlegung, durch die Enthüllung der Wirklichkeit, so wie sie ist. Wir biegen ein auf die Jahreslosung an sich. Ich glaube, wir haben jetzt, aber es ist ja auch spannend. Ne? Ich könnte noch stundenlang mit dir drüber quatschen, weil ich das so interessant finde. Aber lass uns doch jetzt, wenn es für dich okay ist, Thorsten, auf diesen wunderschönen Satz, siehe, ich mache alles neu, zu sprechen kommen. Der kommt aus den, ja, da ist die Apokalypse, dieses Buch, schon fast zu Ende. Und ganz am Schluss kommt noch mal eine große Abschlussvision, die besteht so aus zwei Teilen. Das eine ist wieder der Untergang des Gegebenen, der Untergang auch des Römischen Reiches und der Sieg Jesu Christi, seines Reiches, der Sieg des Lammes darüber. Und dann kommt aber anschließend daran die Vision der neuen Welt, der neuen Schöpfung, des neuen, des himmlischen Jerusalem. Und dazwischen geschieht etwas Einzigartiges, naja, fast Einzigartiges. Statt einer Vision kommt mittendrin eine Audition. Und da hört der Seher Johannes, wie die Stimme von dem, der auf dem Thron sitzt, spricht. Also Gott selbst spricht hier. Das macht Gott nur einmal in 1,8, im Kapitel 1, Vers 8. Da haben wir auch diese wörtliche Rede Gottes. Jetzt kommt eine wörtliche Rede Gottes und der Satz lautet eben tatsächlich, siehe, ich mache alles neu.
Ja, und das ist ein bisschen erstaunlich, weil wenn man den Zusammenhang anschaut, es geht ja los, Kapitel 21, Johannes sagt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Also dann müsste doch Gott eigentlich später sagen, siehe, ich habe alles neu gemacht.
Ja.
Und das ist eben interessant, wo du sofort merkst, oder nein, du solltest merken, du könntest merken, man sollte jetzt hier nicht so wörtlich irgendwie so, also wenn du dir das jetzt ganz realistisch wie einen Film vorstellst, die neue Welt ist geschaffen, dann muss Gott auf dem Thron sagen, ich habe alles neu gemacht, jetzt ist alles neu, jetzt freue ich mich auch. So, aber es ist natürlich ein Wort in die Gegenwart, es ist visionär, es ist ein Bild, ich mache alles neu, ist natürlich ein Wort für uns, ein Wort hier und nicht, das wird er als erstes sagen, wenn es dann so ist. Ne? Das müsste man da auch, ich sah einen neuen Himmel, neue Erde, die erste sind vergangen, heißt es, das Meer ist nicht mehr. Auch da kann man was merken, wenn Himmel und Erde weg sind und neu, dann musst du nicht sagen, das Meer übrigens auch. Dann kommt der Nächste und sagt, die Wüste auch. Die Berge auch. Ich glaube, auch die Flüsse sind weg. So, und das ist aber auch nicht gemeint. Hier kann man dann, wenn man ein bisschen hin und her blättert, auch sehen, Meer ist ein Symbolwort in der ganzen Bibel, Alten Testament, Neuen Testament, für das Chaos, für die Chaosmächte, für die Gewalten des Bösen, der Zerstörung. Das ist nicht mehr. Wir können jetzt nicht Vers für Vers durchgehen. So, es wird dann beschrieben, Gottes Reich kommt auf die Erde. Was ja auch erstaunlich ist, das heißt neuer Himmel, neue Erde. Und dann wird beschrieben, die himmlische Stadt, das neue Jerusalem sah ich vom Himmel herabkommen. Warum kommen wir nicht in den Himmel? Es gibt ja ganz viele Leute, die denken, wenn ich tot bin, ich weiß nicht so genau, im Zweifelsfall würde ich lieber in den Himmel kommen. Das ist keine biblische Idee. Ne? Also viel Volksfrömmigkeit ist nicht so belesen, wie man denkt. Ne? Und auch hier könnte man sich vorstellen, ist das jetzt wieder so ein Film, der abläuft? Na, auch bildliche Sprache. Ne? Es geht natürlich nicht jetzt um eine Flucht vor der Realität, der Wirklichkeit, der Erde. Das ist ja ein Wort, was für jetzt auch wichtig ist. Träumt euch nicht aus der Welt raus, sie ist Gottes Schöpfung. Und es geht um diese Wahrheit, wie im Himmel, so auf Erden. Gott kommt zu uns. Das ist Erlösung und nicht, wir werden irgendwann reine Seelen auf Wolke 7 sein oder so. Das will ja kein Mensch. So, und dann in dieser Situation, und jeder Vers ist voller Zitate des Alten Testaments, guckt euch unsere Ausarbeitung an, was immer Johannes gesehen hat, er beschreibt es wie in einer Bibelkundeprüfung, er spielt ein Bibelspiel, wo er Zitat an Zitat an Zitat reiht, was immer er gesehen hat, sagbar wird es nur im Hören auf die gesamtbiblische Botschaft. Das ist der Stoff und alles andere kannst du am Ende gar nicht sagen. So, und entscheidend dabei schon auch diese Erfahrung der Nähe. Gott wird abwischen jede Träne von ihren Augen. Er wischt nicht einmal rüber, also jede einzelne Träne. Und das ist ja schon, es hat ungeheuer Gewicht hier, finde ich. Der Gott, der Himmel und Erde erneuert, ist sich nicht zu groß und wir sind ihm nicht zu klein, dass jede einzelne Träne auf unseren Gesichtern getrocknet wird, so das zählt. So, das haben die Römer nicht gesehen. Die haben nie das Schreien oder Weinen ihrer Besiegten oder ihrer Sklaven gesehen. Gott sieht es. Und das ist ein Gegenbild zum römischen Reich, was über Menschen hinweggeht, wie heute eine Dampfwalze. Das macht Gott gerade nicht, sondern unsagbar behutsam muss er ja sein, dass er uns nicht die Köpfe abtrennt oder so, wenn er uns tröstet. Diese Nähe und Präsenz, das ist im Grunde, das sind die Verse davor, bevor dann Gott eben wirklich auf dem Thron sitzend sagt, ich mache alles neu.
Und es beginnt mit siehe. Das kennen wir aus der prophetischen Sprache, ja. Also wenn es heißt, siehe, dann soll etwas, da wird etwas sichtbar. Das heißt also, das, was hier jetzt gesehen wird, sollen wir nicht verstehen als eine Prognose für die Zukunft, sondern es ist vielleicht eher eine Sehhilfe für uns, damit wir über die Zukunft anfangen, hoffnungsvoll, neugierig nachzudenken. Also es ist einerseits ganz viel Diagnose, die Johannes-Offenbarung liefert, aber es ist eben auch zieh mal diese Brille auf. Schau mal so in die Zukunft. Stell dir das vor. Ja? Tröstlich finde ich es geradezu, dass es dann heißt, siehe ich, Gott. Also im Munde von Menschen will ich das eigentlich nicht mehr hören. Alles wird gut. Ich mache alles gut. Mit uns fängt das Neue an. Ich mache alles neu. Löst bei mir mittlerweile viel mehr, also eigentlich fast nur noch Skepsis aus, weil diejenigen, die diese Worte im Mund führen, machen ganz viel Unfug und richten ganz viel Unheil ein. Finde das, also wenn überhaupt, finde ich diesen Satz der Jahreslosung nur glaubhaft, wenn er tatsächlich in einer geheimnisvollen Weise aus dem Munde Gottes kommt.
Ne? Ja. Ja, weil die Geschichte der Menschheit natürlich voller solcher titanischer Leute war, die einfach über alles weggefegt sind und überall ihren Stempel und ihren Fußtritt und ihr Angesicht hinstellen. Römische Kaiser haben überall Statuen von sich aufgerichtet, waren auch besoffen vom eigenen Ruhm und wollten gelobt und gepriesen werden dafür. Und jetzt könnte man endlos erzählen, von Genghis Khan bis Napoleon, von Hitler bis Mao Zedong. Wen sollen wir alles nennen? Väterchen Stalin. So wie viele Menschen, große und kleine Diktatoren, Heilsbringer, von ultralinks bis ultrarechts, von nationalistisch bis religiös, sind diesem Wahn verfallen. Wir können die gesamte Gesellschaft quasi neu starten, neu ausrichten, neu gründen, endlich alles gut machen. Man könnte vom Iran und von Kambodscha und so vielen Ländern erzählen, wo diese totalitäre Logik, wo ja, fast immer eigentlich Männer im Rausch der Selbstverliebtheit glauben, jetzt sind sie im Grunde die großen Heilsbringer und Friedensbringer und Erneuerer. Und das lebt natürlich immer davon, dass sie alles Bisherige verteufeln. Dass sie alles Bisherige sagen, weg damit, das ist vorbei und das ist falsch. Ich befreie euch, ich rette euch, ich zerstöre, was euch zerstört hat. Ich bin jetzt endlich Friedensbringer und befreie euch von den Fesseln des Alten. Jetzt ist alles gut, vertraut mir nur. Folgt mir, wer mir widerspricht, Konterrevolution, Verrat, Zersetzung, müssen büßen, löschen wir alles aus. Das ist im Grunde die Brauchbarkeit dieser Texte, nicht weil sie Heutiges vorhersagen, sondern weil sie Damaliges so präzise beschreiben, dass wenn man das mal verstanden hat, die Kritik der imperialen Macht und der Selbstverabsolutierung von Durchgeknallten, dann kannst du es eben in jeder Zeit wiederfinden. Und ja, ich fürchte schon, die heutige Zeit ist voller solcher Möchtegern-Cäsaren, die genau davon besessen sind, der Welt ihren Stempel aufzudrücken.
Naja, weil wenn du es jetzt schon gerade in die Gegenwart ziehst, Thorsten, also ich habe mich ja lange so genervt, wenn irgendwelche Kreise des Christentums angefangen haben und meinten, sie könnten den Antichristen jetzt nun deutlich bezeichnen und könnten ganz genau sagen, hier ist er und es dauert noch so lange und am Ende eben auch spekulieren, wann ist es denn dann soweit und wie viel Uhr ist es vor oder nach 12 da. Es hat mich immer genervt. Und weißt, was mich heute nervt? Dass ausgerechnet viele von denen, und ich rede jetzt von Menschen, die ich persönlich kenne, ausgerechnet viele von denen jetzt, wo es meines Erachtens an der Zeit wäre, mal zu überlegen, stopp, gibt es da eine Ähnlichkeit zwischen dem Römischen Reich und seinen Herrschern und den Reichen dieser Welt und ihren Herrschern? Also mal ganz vorsichtig gesagt, wieso reden die jetzt nicht stärker vom Antichristen? Ich will das hier einfach mal einstreuen. Ja. Also es ist etwas, was mir in der Beschäftigung mit dieser Jahreslosung einfach leid tut, einfach wehtut. Ich habe manchmal den Eindruck, da müsste man auch mal wachrütteln und schütteln. Und es ist wie so eine Verblendung, dass ich irgendwie den Eindruck habe, manche Teile der Christenheit verbünden sich jetzt mit Vorliebe, mit dieser Anballung von Macht und finden das auch noch irgendwie alles noch gut begründbar. Wir wollen da jetzt nicht zu sehr abbiegen, oder?
Also wo biegen die fehl ab? Ich glaube, das kann man ja ganz gut sagen. Es ist ja verblüffend, dass die Superfans der Apokalypse nichts mehr merken, wenn sie im Grunde in Gefahr stehen, ihre Knie zu beugen vor den Cäsaren unserer Zeit. Ja. In ihrer Exegese ist die Offenbarung des Johannes die Weissagung eines weltweiten Einheitsreichs. So, das ist an sich schon eine komische Idee, dass sie nicht einfach sehen, der Text redet vom Römischen Reich, Punkt.
Genau, und wer in diesem Reich das Sagen hat, das ist jetzt der kritische
und
Punkt.
Ab den 60er, 70er Jahren haben Super-Evangelikale und Fundamentalisten für sich die Schlussfolgerung gezogen, was ist denn das weltweite Einheitsreich heute? Es ist die UNO. Es ist der Ökumenische Rat der Kirche. Es war für die die waren absolut überzeugt und sind es ja bis heute, weltweite Organisationen wie Weltgesundheitsorganisation, Welthandelsorganisation, UNO, EU, da wo es um Frieden für alle geht, um Gerechtigkeit, um faire Verteilung, wo man sich ums Klima kümmert und so, da sagen sie, das ist antichristlich. Das wird vor in der Bibel gewarnt. So, und es sind ja heute laut Diktatoren, die sagen, das Antichristliche in der Welt sind diese globalen Bewegungen, wo es um Fairness und Gerechtigkeit und Frieden und Völkerverständigung und so weiter geht. Das kann ja nur Gott bringen. Das ist ja vermessen, so etwas machen zu wollen. Und das muss alles zerstört werden. Wir müssen raus aus diesen ganzen Dingen. Und das ist natürlich so eine gruselige Exegese, weil sie völlig befreit ist vom prophetischen Geist dieser Bücher. Prophetischer Geist heißt Kritik der Ungerechtigkeit, der Gewalttätigen, der selbstverliebten Arroganten, des obszönen Luxus. Das wird kritisiert. Das sind die Kriterien. Jetzt zu sagen, ich bin gegen die FIFA bin ich auch, weil es ist ja wirklich... Es ist unsagbar, aber so ist es. Darum ist es ein sehr aktuelles Buch, ja. Auch wenn man die Fehler unserer Zeit verstehen will.
Ich dachte, du wolltest, Entschuldigung, am Anfang habe ich dich ganz kurz missverstanden, weil ich dachte, du wolltest da auf diese Idee vom tausendjährigen Reich drauf, dass in der Offenbarung von einem mysteriösen tausendjährigen Herrschaft Jesu Christi geschrieben wird, wo dann eben die Seinen mit ihm herrschen werden. Und das, wenn das im Sinne einer Beschreibung unserer der letzten Jahre der Menschheitsgeschichte fehlgelesen wird, dann finde ich das nochmal zusätzlich eben, dann identifiziert man sich eben genau mit den Herrschenden. Und ich habe den Eindruck, da gibt es jetzt manche Gläubige, die jubeln und die tatsächlich diesen Traum träumen, jetzt mit Hilfe von allen möglichen Despoten, jetzt geht das in Erfüllung, was da ist. Jetzt werden wir herrschen und werden sozusagen das Reich Christi oder diese Art von Herrschaft werden wir jetzt hier verwirklichen. Das finde ich noch einen zusätzlichen Punkt, wo ich durchaus nachvollziehen kann. Naja, okay, also wenn du dich irgendwie unter die Räder gekommen und vernachlässigt und verletzt in deinem Stolz fühlst und irgendwie dir deutlich gemacht, oder du hast den Eindruck, was ist das noch? Das war doch alles mal ganz anders. Und jetzt endlich kommt der christliche Glaube wieder auf die Weltbühne und kann auch Macht entfalten und ist ganz, ganz oben mit dabei in diesem Spiel. Naja, gut. Ne? Aber wie gesagt, die Apokalypse hat dann eine entsprechend deutliche Kritik. Ja. Thorsten, lass uns noch mehr und auf andere Weise jetzt, du hast vom Alltagsgebrauch gesprochen, dieser Jahreslosung, siehe, ich mache alles neu, sprechen. Und zwar haben wir beide, und das hast vor allen Dingen, hast du diesen Abschnitt in unseren Arbeitshilfen und Materialien gemacht, aber auch ich, wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht darüber. Diese Ankündigung des Neuen ist ja nicht unbedingt für alle eine gute Nachricht. Sie löst nicht bei allen ein Halleluja aus und schürt nicht bei allen Hoffnung. Wir werden jetzt nicht darauf eingehen, dass alt und neu zwei Begriffe sind, die gar nicht neutral sind. Wo gar nicht so ganz klar ist, sondern wenn man durch die Kulturgeschichte, durch die Zeiten der Menschheit geht, wird man feststellen, es ist eigentlich erst durch die Moderne, Modernus, neu, so der Gedanke gekommen, das Neue ist prinzipiell immer so das Bessere. Also das könnt ihr, liebe HörerInnen, aber auch ausführlich nachlesen. So dieser Wechsel in der Bedeutung von alt und neu und ist das jetzt gut und ist das nicht so gut. Und doch fände ich es jetzt interessant, wenn wir beide versuchen würden und sagen, die Jahreslosung bietet uns eine Hilfe für heute, nämlich sie ist wie so eine Art Kriterium, ein Kriterium für das, was wir hoffen und wie wir hoffen.
Ja, und sie kann uns gelassen machen, sie kann uns ausnüchtern. Wenn wir das mal so nehmen, und ich glaube, dafür muss man gar nicht super gläubig oder kundig sein, also einfach mal so das Gedankenexperiment, einfach mal vorstellen, das wäre wahr, diese Vision am Ende spricht die unendlich liebevolle und gerechte Gottheit, ich mache alles neu. So, dann finde ich, ist es ein Kriterium dafür, alles, was heute oder in der Geschichte auftritt mit dem Anspruch, alles erneuern zu wollen, maßt sich etwas an, tut so, als wäre es göttlich, tut so, als würde es oberhalb der Geschichte, der Welt und der Zeit stehen und sagen, ich kann alles neu machen. Es ist ein Kriterium zur Unterscheidung, dass in unserer Zeit am Ende alles immer eine Mischung ist, ein relatives Alt und Neu. Wir sind alle im Reformgeschäft. Diejenigen, die jetzt schon den neuen Menschen versprechen, die neue Gesellschaft, die neue Welt, die neue Weltfriedensordnung, den ewigen Frieden, die halten sich für Gott und Abstand, kritisch. Wer zur Selbstrelativierung nicht fähig ist, ist super gefährlich. Das ist die erste Lehre aus dem Ich mache es alles neu, die man ziehen kann. Die zweite wäre, wenn alles neu gemacht werden muss, sollte man nicht so tun, als gäbe es irgendein goldenes Zeitalter der Vergangenheit. Irgendeine Zeit, wo alles gut war. Irgendwelche Sitten, Moralitäten, Ordnungen, Gesellschaftsverhältnisse, Ständer, Geschlechterbeziehungen, Kirchenordnung. Nehmt, was ihr wollt. Alles, was in dieser Zeit ist, ist unvollkommen. So, es ist eine Kritik an der Verewigung und Vergöttlichung des Bestehenden oder irgendeiner goldenen Vergangenheit. Das heißt auch eine Kritik am Kulturpessimismus, der sagt, die Welt war früher so toll und die 90er, was war das für eine schöne Zeit? Oder die 50er vor den 68ern, das war echt super. Oder das 17. Jahrhundert vor der Aufklärung, da war eigentlich alles perfekt. Alle waren gläubig, wirklich alle. Das ist alles Quatsch. Wer näher ranzoomt, überall sieht er, es ist falsch. Ich mache alles Neues, ein fantastisches Kriterium. Hütet euch vor den Verklärern der Vergangenheit, die nie so geil waren, wie man hofft, und hütet euch vor den Verklärern ihrer eigenen Erneuerungsfähigkeit. Kein Mensch kann Gott spielen und jetzt schon das Neue bewerkstelligen wollen.
Ja, und ich würde sogar auch zusammen mit dir noch einmal theologisch tiefergehend sagen, auch Eden kommt nicht zurück.
Ja.
Auch diese eigenartige Verklärung des Gartens in Eden, das ist ja die beiden Schöpfungserzählungen ganz am Anfang der Bibel. Da sind wir bei dem ersten Ereignis, wo Gott alles geschaffen hat. Aber auch das darf man nicht missverstehen, als sei da alles vollendet und alles vollkommen gewesen. Als sei die Welt dort schon perfekt gewesen, sondern Gott fängt mit dem Anfang an und dieser Anfang ist aber noch nicht das Ende. Und hinter siehe, ich mache alles neu, steckt tatsächlich auch die Warnung oder der Hinweis, es wird auch kein Zurück zum Garten Eden gehen, zu einem vermeintlichen Urzustand, wo alles perfekt war und wir müssen dahin zurück. Und diese große Erzählung vom Verfall lebt ja ein Stück weit davon. Ganz zurück, ja, da war es mal alles gut. Und je mehr Zeit vergeht, desto schlechter wird es und desto näher kommen wir dem Abgrund und dem Untergang. Und deshalb ist ja die Versuchung in der Vergangenheit immer wieder, versuchen, eine Welt irgendwie nochmal zu konstruieren oder zu finden, wo es eben mal gut war und jetzt müssen wir dahin zurück. Das finde ich auch, ich mache alles neu. Also dieser Zeitpfeil lässt sich nicht umdrehen.
Genau. Etwas anderes, was ich hier wichtig finde, und da hast du dich vor allem ganz tief eingegraben, da hast du lange, lange, lange immer tiefer gebohrt. Das finde ich richtig super spannend. Ich möchte mal so den Gedanken aufnehmen. Man könnte ja sagen, die Offenbarung zeichnet ein schwieriges Bild von Gott. Gott wird am Anfang als der Pantokrator, der Allmächtige beschrieben. So, und dann ist Gott derjenige, er guckt ja viel zu lange zu, wie alles schief geht, dann haut er alles kaputt, dann macht er alles neu, dann will er in alle Ewigkeit gepriesen werden. Man könnte es ja erstmal so verstehen nach oberflächlichem Lesen. Also Gott kann alles, Gott macht alles, Gott darf alles, Gott tut alles. Gott ist das einzig relevante Prinzip und wir sind einfach dazu da, Halleluja zu singen mit den Engeln und sind völlig passiv. So, haben nichts damit zu tun. Und ich finde, du hast viele Spuren gesammelt, die zeigen, so ist es nicht gemeint. Das ist ein falsches Bild von Gottes schöpferischer Liebe.
Ja, genau. Und damit hast du das entscheidende Stichwort schon genannt, weil mir fiel eben, je länger, je mehr auf, siehe, ich mache alles neu, das stiftet nicht automatisch Hoffnung, sondern das kann äußerst problematisch sein. Gerade dann, wenn man diese Kreativität Gottes so als eine willkürliche Kreativität, die noch dazu vielleicht zerstörerisch um sich schlägt. Und da habe ich gedacht, nee, das kann doch nicht sein. Bin dem noch einmal, das ist schon seit vielen Jahren mein Thema, bin dem jetzt noch mal ein bisschen mehr auf die Spur gekommen. Ja, einfach mal so, Maß nehmen kann man doch dann mal an dem Akt, wo Gott angefangen hat, Schöpfer zu sein. Ne? Und da stellen wir tatsächlich fest, es gibt dort einen Moment, wo Gott alleine irgendwie entscheidet, ohne dass ihm da jemand was zuflüstert oder dass er da Unterstützung braucht. Gott erschafft die Welt. So, dieses Moment gibt es. Aber dieses Moment ist nur das Anfangsmoment des schöpferischen, der schöpferischen Aktivität Gottes. Dieses Moment geht schon in den Schöpfungserzählungen der Genesis direkt über in einen Moment, wo Gott Neues hervorbringt mit Hilfe des Alten. Also der Mensch wird ganz anders geschaffen wie andere Geschöpfe. Der Mensch wird, ja, sozusagen töpfernd hervorgebracht, und Gott formt ihn aus Erde vom Acker. Ein wunderschönes Bild für die beginnende Kooperation zwischen dem Schöpfer und seiner Schöpfung. Und die Intensivstufe kommt eigentlich dann, wenn Gott, man den Eindruck hat, er legt selber gar nicht mehr direkt Hand an, sondern er spricht zur Schöpfung, er spricht und sagt, die Erde bringe hervor, als würde er sozusagen, nein, nicht sozusagen, er delegiert, er Schöpferkraft, er teilt Kreativität mit der Schöpfung, die er selber geschaffen hat. Und wenn man das zusammennimmt, kommt man irgendwie auf die Idee, vor allen Dingen, wenn man dann merkt, auch der Mensch soll jetzt den Garten weiter bepflanzen, kennenlernen, bebauen, ausbreiten über das Gebiet dieser vier Flüsse, damit die ganze Welt verwandelt wird in einen Garten, da kommt man schon auf die Idee, Eden ist das gemeinsame Kreativprojekt von Gott und Mensch. Und die Antwort, wieso macht Gott das? Wieso schnippt er nicht den Finger und macht alles Boom, Schlag, fertig, Instant Creation, ist eigentlich die beste, finde ich. Es ist Liebe. Weil die Liebe hat es in sich, dass sie dem, mit dem sie umgeht, Zeit gibt. Gott gibt der Schöpfung Zeit, damit die das werden kann, was sie werden könnte, was sie vielleicht eines Tages mal werden soll. Und das finde ich sehr, sehr liebevoll. Und kann ich jetzt gar nicht mehr alles ausführen. Das geht dann eben dahin weiter, habe ich von der feministischen Offenbarung-Exegese eben gelernt, findest du auch in der Offenbarung wieder. Das Krasse in der Offenbarung ist, die Erde wird dort mütterlich vorgestellt. Und sie ist zum Beispiel diejenige, die die Toten birgt und wieder hervorgibt, hervorbringt zur passenden Zeit Gottes. Die Erde unterstützt Gott beim Kampf gegen das Tier, weil sie unterstützt an einer Stelle die schwangere Frau, die ein Kind gebiert, und die bösen Mächte, das Tier aus dem Abgrund, will durch einen chaotischen Meeresstrom diese Frau ersäufen. Und die Erde schützt aber die Frau vor diesem, sie schluckt einfach den Wasserstrom runter. Ja? Und es gibt ganz viele Beispiele, wo eben deutlich wird, die Erde bringt die Herrlichkeit mit hinein in die neue Stadt, die Metalle, die Edelsteine. Und, was ich auch ganz toll finde, es heißt von dem neuen Jerusalem, und die Könige der Völker bringen ihre Herrlichkeit und ihren Reichtum rein. Hey Thorsten, auch die Kulturgüter, nicht nur die Naturgüter, auch die Kulturgüter, und wir wissen ja heute, das gehört viel enger zusammen, Kultur und Natur, auch die Kulturgüter werden von Gott kreativ in Beschlag genommen, damit das neue Jerusalem nun wirklich eine neue Schöpfung und eine neue Welt wird. Und dem bin ich so ein bisschen nachgegangen und denke dann eben, wenn der Modus der Kreativität, die Art und Weise, wie Gott Neues erschafft, wenn das Liebe ist, dann wird auch Gott in dem, was auf uns zukommt, in dem, was geschieht, wenn er noch einmal alles neu macht, das wird nicht in einem anderen Modus geschehen. Da ist nicht ein Gott, der dann urplötzlich doch den Allmachtshammer, die Allmachtsabrissbirne herauspackt, der egoistisch sich selbst gewaltsam durchsetzt, sondern, und jetzt kommt nochmal der Clou, es ist dieser Gott, der die neue Schöpfung ins Leben gerufen hat, nicht einfach durch die Zerstörung der alten Schöpfung, sondern er wurde Mensch, ist durch die Apokalypsen und durch die Abgründe des Lebens genauso hindurchgegangen wie durch die Schönheit des Lebens. Und er hat das Leiden der Menschen auf sich genommen, er hat ihre Tränen, ihre Misere auf sich genommen. Und das scheint eben diese geheimnisvolle Weise der Kreativität Gottes zu schaffen, dass sie die Apokalypse und den Untergang und das, was erneuert werden möchte und will und muss, dass Gott das durchschreitet, durchleidet, um aus dem heraus das Neue zu machen. Und das finde ich dann nochmal ganz besonders tröstlich am Ende für alle diejenigen, die eben wirklich unter die Räder gekommen sind und die auch in der gegenwärtigen Zeit die Apokalypsen über sich rollen sehen. Das Wissen, Gott ist dabei, Gott ist in dem gegenwärtig und er spielt uns vielleicht das ein oder andere Zeichen der Hoffnung zu. Und diese Zeichen der Hoffnung, ich finde, Theologie hat heute die Aufgabe, diese Zeichen der Hoffnung wahrzunehmen, so ganz zart, und auch zu begleiten, so zu kuratieren und zu sagen, schaut, wir glauben nicht einfach nur an ein Märchen, dass Gott das Neue, also Jesus ist der Erstgeborene der neuen Schöpfung, heißt es eben dann. Wir glauben dann nicht nur an ein Märchen, sondern wir sehen das ansatzweise bereits jetzt schon. Und davon lassen wir uns trösten. Das hilft uns aber auch aus zu trotzen und auszuhalten. Und da beginnt jetzt tatsächlich eine Hoffnung, dass eine andere Art zu leben und eine neue Welt tatsächlich möglich ist. Und wir sind beteiligt. Wir leisten Widerstand. Wir machen da jetzt eben nicht mit bei dem, sondern wenn auch im ganz Kleinen, lassen wir uns hineinreißen in diese Hoffnungsspur. Ja. Das war jetzt eine halbe Predigt, Thorsten Schmiegel.
War sehr schön, ja. Und ich darf Leute anregen, ja, super.
Genau, darum geht's.
Ja, sehr gut. Lass uns zusammenfassen, was nehmen wir mit? Ich fange mal an. Es gibt hier in der Offenbarung das Wort, ich bin das A und das O. Das ist für manche erstmal verstörend, dass sie fragen könnten, und das P und QSDUVW und wer ist YZ? Nein, und Omega war der letzte Buchstabe. Gott ist A und Z. Gott ist Anfang und Ende. Und das Schöne ist, das heißt A und O, nicht A bis O. Gott ist auch nicht alles dazwischen. So, Gott gibt Raum. Wir dürfen zwischen seinem Ja am Anfang und seinem Ja am Ende leben. Und wir machen uns auch gegenseitig manchmal das Leben sehr schwer, bringen auch viel Böses hervor. Aber zwischen Gottes großem Ja, zwischen diesem großen Bogen seiner Bejahung des Menschen, dürfen wir leben, irren und stürzen auch, aber dürfen auch Bleibendes beitragen, was Gott mit hineinnimmt in die Vollendung dieser Welt. Das heißt, siehe, ich mache alles Neues, auch ein Gegenwartswort. Und das finde ich auch in Zeiten, wo wie jetzt auch manches zusammenbricht, an Friedensordnung, an Gerechtigkeit. Ein tröstlicher Gedanke, Gott hört nicht auf, der Erneuernde zu sein. Und er gibt uns Raum, dass wir Sinnvolles tun können. Was nimmst du mit?
Ich nehme auch noch einmal von der Philosophin, die ich jetzt gestern Abend sprechen hörte, Corinne Pelluchon, über Hoffnung angesichts der Klimakatastrophe mit, dass die Apokalypse einen ungeschminkten, einen ganz toughen, einen zumutenden Blick eben richtet auf das, was enttäuscht ist, was gescheitert ist, ja sogar was dem Untergang nicht nur geweiht ist, sondern für die Zeiten, wo wir wirklich am Boden ankommen, wo wir im Untergang unterwegs sind und wo wir unter Umständen sogar auch in der Verzweiflung, ja vielleicht sogar in der Selbstverzweiflung landen. Es mag jetzt vielleicht krass klingen, aber ich finde, auch aufgrund meiner persönlichen Erfahrung, es ist gut, wenn wir dem ungeschminkt ins Auge schauen, wenn wir da nichts verschönern, nichts bagatellisieren und wenn wir gerade dadurch aber auch versuchen, hindurchzugehen, weil ich finde, es gibt ganz viel billige Hoffnung und das ist letzten Endes Optimismus. Optimismus, der immer noch so, ja, am Ende wird's doch nicht so schlimm und wir mogeln uns noch durch und so. Nein, es gibt eine Dimension dieser Welt, da müssen wir echt sagen, diese Welt ist in gewisser Weise dem dramatischen Untergang geweiht. Und ich möchte diese Haltung bewusster einnehmen, weil ich glaube, Hoffnung ist genau das, was kommt. Wenn wir mit allen Möglichkeiten, die wir haben, am Ende sind und wenn wir in der Verzweiflung sind und dann kommt uns die Hoffnung entgegen wie ein zarter Vogel. Sie ist da nicht machbar, sie ist da nicht herstellbar. Und meine, das, was ich mitnehme, ist ein Mut und auch so ein trotziges Aushalten und sagen, ihr Apokalypsen und Untergänge, ihr kriegt mich nicht, ich widerstehe euch. Und dieses Widerstehen bedeutet aber durchaus auch Resilienz und durchaus auch Leiden und das durchaus auch mal schmerzhaft aushalten. Das ist für mich so das Widerborstige der Jahreslosung.
Ja, das war unsere Folge zur Jahreslosung, ihr Lieben. Und ihr könnt sie jetzt hören, ihr könnt sie am 1. Januar nochmal hören, wie ihr wollt. Und wir hören uns weiterhin. Alles Gute. Ciao.